So, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute ist Dienstag, der 21. Januar 2020, der zweite Podcast von mir in diesem Jahr. Ich hatte eine kleine Pause gemacht. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, jede Woche einen zu machen, aber diesmal hatte ich zwar Zeit, einen zu machen, aber ich habe mich verzettelt. Ich habe Zettel im Zettelkasten sortiert. Ich habe einen ganzen Stapel Zettel wiedergefunden, den ich verloren hatte. Und dabei habe ich ja mich sozusagen in meinen Zettelkasten versenkt und dabei 3 Tage lang hintereinander die Zeit vergessen. Und irgendwann fiel mir auf, ich denke, Mensch, verflucht, ich muss doch nochmal wieder was sagen. Die eine Woche ist um. Ich habe jedenfalls ein paar Sachen auch wiedergefunden, die ich vermisst habe. Und dann ist das eben so schön. Ich war Archäologe, ein Archäologe in eigener Sache. Ich mache das immer so, dass ich so Zettel schreibe und sie dann erstmal in so ein Körbchen werfe. Dann erstmal ein bisschen warte, bis Zeit vergeht. Und ich habe also jetzt Zettel wiedergefunden vom August, vom Juli und August, also aus dem Sommer. Und dann komme ich mir wie so ein Archäologe, der sozusagen ja unter Schichten irgendwas wiederfindet. Und das gefällt mir dann immer so, weil ich dann denke, ach, guck an. Na gut, also ich hatte letzte Mal und davor das Mal zweimal hintereinander kurz gesprochen über Prominenz, über massenmediale Prominenz und darüber, dass das eigentlich ein Phänomen ist. Massenmediale Prominenz ist ein Phänomen. Diese Leute, diese Prominenten, die leben in der Wildnis der Gesellschaft. So diese Überlegungen, die leben in der Wildnis der Gesellschaft, weil sich diese Lebensweise, die Vergesellschaftung durch Massenmedien sehr schwer einfügt in die Lebensweise unserer, wenn ich sage Otto Normal Bürger, dann ist das ein Ausdruck für etwas anderes. Die passen nicht in die Lebensweise von uns Otto Normal Bürgern. Wir sind nämlich Einschließungsnomaden. Das ist ein Wort, das habe ich mir selber ausgedacht. Einschließungsnomaden. Ich bin drauf gekommen, als ich mich mit Deleuze beschäftigt habe und dem Begriff des Einschließungsmilieus. Darüber würde ich heute und auch das nächste Mal sprechen. Massenmediale Prominenz ist mit dem Leben von Einschließungsnomaden nicht so leicht zu vereinbaren. Massenmediale Prominente leben aus diesem Grunde eben nicht abseits der Gesellschaft, wie man das früher gesagt hätte. Nein, sie leben nicht abseits, sie leben auch nicht außerhalb, nein. Ja, sondern sie leben in prekären Verhältnissen. Und Einschließungsnomaden im Gegenteil leben in sehr stark gesicherten Lebensverhältnissen. Darüber möchte ich kurz reden, also darüber, was über den Begriff des Einschließungsmilieus und über den Begriff des Einschließungsnomaden. Einschließungsmilieu bei Gilles Deleuze in diesem Aufsatz über Kontrollgesellschaften aus dem Jahr 1993, da beschreibt er eben darüber, da setzt er sozusagen einen Gedanken fort im Anschluss an Foucault. Peter, du hattest beim letzten Mal in deinem letzten Kommentar zur 6. Folge, hattest du auf Foucault, bist du auf Foucault zu sprechen gekommen und genau in diesem Zusammenhang, nämlich dass Einschließungsmilieus die Beobachtung auf einmal auffällig machen, nämlich das beobachtet werden und auch die auf die Art und Weise, wie man darauf reagiert, auf das beobachtet werden. Bei Foucault ist es das Gefängnis, als der sozusagen als eine Art von Prototyp der Einschließung. Aber gemeint ist natürlich gar nicht so sehr das Gefängnis und auch gar nicht so sehr die Kaserne und auch eigentlich auch nicht da, wo oder auch in Kinderheimen oder in Arbeitshäusern, wo die Menschen so eingesperrt worden sind. Also mit Einschließung ist eigentlich nicht Einsperrung gemeint, sondern eigentlich das, was wir Inklusion nennen, nämlich genau da, wo eben nicht sozusagen mit Staatsgewalt oder mit einer Aufpassergewalt, wo keine Aufpassergewalt funktioniert, sondern genau da, wo sie eben nicht funktioniert. Das ist nämlich tatsächlich die Familie. Ein Einschließungsmilieu, das ist die Nachbarschaft oder eben das sind das, was wir Sozialisationsagenten in der Soziologie nennen. Darüber will ich ganz kurz reden. Einschließungsmilieus kennen wir eigentlich das eine ganz typische, also eine ganz typische Betrachtungsweise, die in der Soziologie immer wieder angefangen wird. Seit wann gibt es das eigentlich? Und dann könnte man sagen, seit wann gibt es Einschließungsmilieus? Naja, die gibt es eigentlich, seitdem es Städte gibt. Und Städte gibt es, weiß ich nicht, seit 4000 Jahren oder 5000 Jahren oder irgend sowas. Also könnte man sagen, naja, das ist eigentlich etwas sehr Normales, hat es immer gegeben. Das stimmt auch, aber man muss dann eben immer danach fragen, warum wird das jetzt auf einmal relevant, warum wird das jetzt auf einmal interessant, wenn es das doch immer schon gegeben hat, wenn es Städte schon, also schon seit 5000 Jahren gibt, warum hat es dann vor 5000 Jahren noch keine Soziologie gegeben, die sich damit beschäftigt hat? Eben, genau, das hat es deshalb nicht gegeben, weil sich die Bedingungen sehr stark ändern, unter denen Urbanität und das Leben in einer Stadt oder in einer Stadtlandschaft von Bedeutung ist. Und tatsächlich können wir davon sprechen, dass unsere Lebensweise von Einschließungsnomaden, dass die sozusagen entstanden ist als durch eine lange Vorbereitungszeit, die von der europäischen Städtegründung des 13. und 14. Jahrhunderts bis zur Industrialisierung gedauert hat. Das ist das der Zeitraum, die wir die frühe Neuzeit nennen. Das ist der Zeitraum, in dem man von einer bürgerlichen Gesellschaft sprechen kann, die ihre eigenen Institutionen ausgebildet hat. Das ist auch diese Zeit, von der Foucault spricht, wenn er von Disziplinargesellschaft spricht. Und durch die Industrialisierung dann haben sich diese Disziplinarformen, diese Disziplinierungsformen, die sind nicht abgeschafft, sondern das, was Deleuze beschreibt, die haben sich sozusagen unter andere Bedingungen gestellt, nämlich dass Disziplinierung abgelöst wird von Kontrolle. Tatsächlich muss man darüber reden, warum diese Disziplinierung oder das, was Foucault die Disziplinargesellschaft beschreibt, eigentlich meint damit nur die bürgerliche Gesellschaft, warum ist die eigentlich entstanden? Und die ist eben deshalb entstanden, weil tatsächlich eine Außenseiterlebensweise, nämlich das Leben in Städten im 13., 14. Jahrhundert, dass diese Außenseiterlebensweise hohe Anforderungen stellte an das Überleben. Die Menschen lebten in den Städten und sie hatten nichts. Es waren tatsächlich Stadtbürger des 13. und 14. Jahrhunderts, waren Habenichtse. Die hatten kein Land, Land bräuchte man nämlich eigentlich, um so etwas wie Macht ausüben zu können. Und die hatten eben kein Land und sie hatten auch keine eigene Sicherheit. Also sprich kein bewaffnetes Heer oder so etwas. Und eine solche Lebensweise, wo die Menschen nichts haben und wenn sie etwas haben, es man ihnen leicht wegnehmen kann, also kein eigenes Militär oder so etwas haben, keine militärische Macht haben. Eine solche Lebensweise ist nicht sehr einfach durchzuhalten. Und wenn man so etwas durchhalten will, braucht man sehr große Anstrengungen, also Disziplin, damit es eben dennoch geht. Das ist das, was in der frühen Neuzeit passiert ist. So könnte man diesen Zeitraum beschreiben. Bei Luhmann wird dieser Zeitraum anders benannt. Bei Luhmann benennt diesen Zeitraum als die Umänderung der Differenzierungsform, also von einer Stratifizierung der Antike und Mittelalter hin zu einer funktionalen Differenzierung. Das hat ungefähr 500 Jahre gedauert, den Umbauprozess. In diesem Umbauprozess hat es die bürgerliche Gesellschaft gegeben und in diesem Umbauprozess hatte die bürgerliche Gesellschaft eine bestimmte evolutionäre Funktion, nämlich tatsächlich genau diese Strukturen, diese Institutionen zu strukturieren, durch die Disziplinierung möglich wird. Und wir sind die Erben dieser Institutionen, nur mit dem Unterschied, dass wir nicht mehr in verschiedenen Städten leben, sondern, das heißt natürlich, also der juristischen Form nach, sind es natürlich verschiedene Städte, geografisch gesehen sind es verschiedene Städte, gesellschaftlich strukturell aber haben wir eigentlich nur noch eine einzige Stadt. Und zwar eine weltweite Stadt, also das nennen wir eben die moderne Gesellschaft. Also man muss sozusagen die gesellschaftliche Perspektive sozusagen, die ist nicht identisch mit einer geografischen. Natürlich geografisch sind es verschiedene Städte, das ist klar. Und bei Deleuze dann eben die Idee, dass der Gedanke, dass eben in den Einschließungsmilieus eben, dass die unter Kontrollbedingungen geraten ist, dass es durch die Industrialisierung passiert, durch die Massenmedien passiert, dass es dadurch passiert, dass eben genau diese Disziplinarstrukturen sich so weit ausdifferenziert haben, dass sie andere Notwendigkeiten hervorgebracht haben. Disziplinarstrukturen, wer sich mit Soziologie beschäftigt hat, weiß, wovon ich rede. Das ist natürlich die Trennung von Haushalt und Unternehmen, darüber hatte ich letzte Mal gesprochen. Das ist die Einführung von Schule, das ist die Einführung von Militär, das ist die Einführung einer sogenannten Volksbewaffnung, also das ist genau in Preußen passiert, in Preußen, dass die angefangen haben, nachdem die Schusswaffe entwickelt worden ist, ihre Untertanen den Waffengebrauch beizubringen, damit sie eben für den König, in den Krieg ziehen. Disziplinarstrukturen, eine ganz wichtige, die wir, deren Bedeutung wir kaum übersehen können, das ist diese Trennung von Zivilrecht und Strafrecht. Das gab es im Mittelalter und in der Antike nicht so eine Trennung. Also, dass es auf einmal so etwas wie eine Staatsanwaltschaft gab. Man muss sich das tatsächlich vorstellen, dass wenn würde jemand meine Frau töten, also ermorden, dann gilt für uns, dass diese Sache dann nicht mehr meine ist. Also dann ist es eine Sache des Staatsanwaltes. Das muss man sich mal vorstellen. Meine Frau ist meine nächste Angehörige, ich liebe sie, wir leben zusammen, wir leben glücklich, und würde man mir schweres Unrecht antun, indem also jemand sie umbringt, dann wäre das nicht mehr meine Sache. Das ist schon krass. Strafrecht, das ist eine solche Disziplinierungsinstitution. Die Trennung von Strafrecht und von Zivilrecht. Dazu zählt als Disziplinierungsinstitution auch die Trennung von Haushalt und Unternehmen, überhaupt juristisch die Trennung von Recht und Gerechtigkeit. Eine Disziplinierungsweitere ist natürlich auch, das wird selten gesehen, ist überhaupt die Bürokratisierung von Macht. Weil damit ja eine ganze Menge geleistet worden ist, mit der Bürokratisierung von Macht ist ja Autorität zunächst in Anspruch genommen worden, aber mit dieser Autorität konnte eben zugleich auch die Autorität abgebaut werden. Das ist dann das, was wir Demokratie nennen. Demokratie ist nichts anderes als eine trivialisierte Autorität. Also in dem Fall, dass die Autorität eben von der hierarchischen Oben-Unten-Gliederung in eine funktionale Du-und-Ich-Gliederung überführt worden ist. Das ist das, was wir Demokratie nennen. Demokratie heißt also, wir erteilen uns füreinander Rechte. Und die Struktur ist eben genau eine, so möchte ich das nennen, diese Struktur, indem wir uns Rechte füreinander erteilen, ist nichts anderes als eine gewendete Form der Autorität, der alten Autorität. Wäre ein interessanter Gedanke, den ich auch mal ausführlicher aussprechen oder behandeln sollte. Und daraus entstanden ist eben, aus diesen Disziplinarstrukturen ist tatsächlich eine Lebensweise, das, was ich Einschließungsnomaden nenne. Das ist ein Begriff, der eigentlich ein Widerspruch enthält oder eine Paradoxie. Normalerweise gilt, wer eingeschlossen ist, ist nicht ausgeschlossen. Oder wer ausgeschlossen ist, ist nicht eingeschlossen. Einschließungsnomade heißt eigentlich, dass wir als Bürger durch Einschluss ausgeschlossen sind, nämlich woanders. Nomaden heißt eigentlich eine nomadische Lebensweise heißt eigentlich, dass man sozusagen eben nicht sesshaft ist, sondern durch die Gegend zieht. Und eine sesshafte Lebensweise könnte man nennen als eine Einschließungsweise, ich ziehe das zusammen eben als eine Paradoxie, um damit eben tatsächlich unsere Lebensweise zu verdeutlichen. Wir sind nicht eigentlich in diesem alten Sinne, also sesshaft, wie man das von steinzeitlichen Menschen beschreiben könnte, die sozusagen ihre nomadische Lebensweise aufgeben und sesshaft werden. In diesem Sinne sind wir gar nicht sesshaft, sondern im Gegenteil, wir sind eigentlich Nomaden. Wir ziehen nämlich von Einschließungsmilieu zu Einschließungsmilieu und bewerben uns überall um Einschließung. Wichtig ist dieses Bewerben. Da werde ich nächste Mal drauf zu sprechen kommen, heute nicht. Ein Einschließungsmilieu ist die Familie. Da könnte man sagen, da bewerbe ich mich doch nicht. Ich komme da einfach rein. Das ist eine Betrachtungsweise, die von besonders bei Feministinnen oder im Feminismus als sehr skandalös aufgefasst wird. Man kommt da rein und in dem Augenblick bekommt man etwas zugewiesen. Feministinnen empören sich darüber. Man bekommt ein Geschlecht zugewiesen und spezialisieren sich dann darauf, eben diese Zuweisung als hochfragwürdig und eigentlich als ein Unrecht zu deklarieren. Tatsächlich bekommt man ein Geschlecht zugewiesen, aber eben nicht nur das. Durch die Geburt, du bekommst ein Geschlecht zugewiesen, du bekommst überhaupt erstmal zugewiesen, dass du ein Mensch bist. Du bekommst erstmal Rechte zugewiesen, du bekommst ein Geburtsdatum zugewiesen. Du bekommst Eltern zugewiesen, nämlich diese Mutter, und wenn alles gut, für die Mutter alles gut läuft, dann dieser Vater. Du bekommst einen Namen zugewiesen, du bekommst überhaupt erstmal, ja, die Tatsache, dass du ein Mensch bist, und du bekommst gleich erstmal Rechte zugewiesen, und das heißt, du wirst erstmal als Person zugewiesen. Und das heißt, egal was auch sonst, welche Folgen eine Geburt auch immer haben mag, zuerst mal wird aus dem Menschen eine Person gemacht. Und das Geschlecht spielt da nicht die wichtigste Rolle. Es spielt auch eine, aber alles andere eben auch. Um ein Beispiel zu wählen, Peter, du erinnerst dich, wir hatten kurz drüber gesprochen, ich bekomme ein Alter zugewiesen, ich bin dieses Jahr, im letzten Jahr bin ich 50 Jahre alt geworden und irgendwie muss ich mir jetzt gefallen lassen, dass ich 50 Jahre alt bin. Ich sage, ich würde mir nicht gefallen lassen, aber dagegen kann ich eben nichts machen, es steht in der Geburtsurkunde so drin. Du darfst dein Alter nicht wählen. Wir sind inzwischen so weit, dass wir sagen können, ja, man kann doch wohl sein Geschlecht wählen, das sei doch alles irgendwie subjektiv, in Klammern gesprochen, das ist ein Irrtum. Aber so weit, dass wir sagen, ich kann auch mein Alter wählen, sagen, nee, irgendwie geht das nicht. Richtig, weil du nämlich die sozialen Tatsachen nicht einfach wählen und auch dann nicht einfach abwählen kannst, sondern du wirst da drin verwickelt. Das ist das erste Einschließungsmilieu, Familie. Und dann passiert nun, dass diese nomadische Lebensweise passiert, dass sich sozusagen die Menge der Einschließungsmilieus vermehren im Laufe des Lebens. Und dass immer mehr hinzukommen und dass wir sozusagen hin und her wandern. Also von der Familie, wir kommen dann in die Schule, wir kommen erst in den Kindergarten, dann in die Schule. Und nachdem man dann irgendwie so 10, 12 Jahre alt ist oder so, passieren immer mehr. In der Freizeit selber organisieren die Kinder ihre eigene Einschließung, kurzfristig, indem man sich im Schwimmbad verabredet. Oder langfristig dadurch, dass man anfängt, irgendwelche Sportvereine aufzusuchen oder so etwas. Es werden immer mehr Einschließungsmilieus gegründet. Und dann passiert natürlich als nächstes die Ausbildung in einem Betrieb oder die Hochschule. Und dann ist eben nicht Schluss, sondern gerade weil wir Freizeit haben, werden immer mehr gegründet. Ob das Wohngemeinschaften sind, ob das irgendwelche Kommunen sind, die gegründet werden, ob man zusammen in Urlaub fährt für kurze oder längere Zeit und so weiter. Und dann natürlich gründet man eine eigene Familie, so kennen wir das. Und deshalb nenne ich unsere Lebensweise eigentlich ein Nomadentum. Wir wandern von Einschließungsmilieu zu Einschließungsmilieu und bewerben uns überall um Einschließung. Und wir sind darauf, und unsere ganze Sozialisation ist darauf ausgerichtet, eben diese Bewerbung, diesen vielen Bewerbungsverfahren da irgendwie mithalten zu können. Auch dann mithalten zu können, wenn es nicht klappt. Das ist ja so, dass wir, nur weil wir an einer Bewerbung scheitern, wir deshalb eben nicht an unserer Lebensweise scheitern. Also denken wir, du scheiterst also an der Bewerbung um eine Arbeitsstelle. Deshalb scheitert unser Leben nicht als Einschließungsnomade. Wir bewerben uns nicht nur um Arbeitsstellen, sondern wir bewerben uns um alles andere auch. Wir bewerben, das ist unser ganzes Handeln praktisch, ist sozusagen ist unser Beiner unseres, also ich würde sagen, alles soziale Handeln, das sich an Einschließung ausrichtet, ist Bewerbungshandeln. Wir bewerben uns bei Frauen, bewerben sich bei Männern, Männer bewerben sich bei Frauen, Männer bewerben sich bei Männern. Wir bewerben uns, viele Väter bewerben sich bei ihren Kindern, als eben nicht mehr Vater zu sein, sondern sie bewerben sich bei ihren Kindern, als ein Spielkamerade zu sein oder als Kamerad aufgefasst zu werden. Nachbarn bewerben sich bei ihren Nachbarn um Anerkennung, um Freundlichkeit. Wir machen sehr viel Werbung und für uns selber. Und natürlich dazu, die andere Seite eben dieses Bewerbungshandelns ist natürlich dann auch die Missachtung. Und daraus ziehen wir ganz große, wie soll ich sagen, Selbstrechtfertigungen für konfliktuelles Handeln. Könnte man sagen, dass sogar die Bereitschaft, konfliktuell zu handeln, in Familien, in Nachbarschaften, im Betrieb, dass das auch eine Art von Bewerbung ist, also diese im Sinne einer Bewerbung um das Aushalten. Also was wir kennen, ist konfliktuelles Handeln im öffentlichen Raum, die Demonstration, der Protest. Auch da finden eigentlich Bewerbungen statt, Bewerbungen da um Toleranz, also halte es aus. Ne? Wir sind tatsächlich sehr tolerant. Woran kann man das sehen, dass wir sehr tolerant sind? Nicht nur Freundlichkeiten gegenüber bekannten und unbekannten Menschen, dass wir nicht sehr großzügig mit Freundlichkeiten gegenüber bekannten und auch unbekannten Menschen sind, sondern wir halten es auch aus, dass wir belästigt werden. Auch die Belästigung halten wir noch aus und sei es, dass wir zurückbelästigen. Die Toleranz hört eben erst dann auf, wenn du nicht mehr die Bereitschaft bist, das auszuhalten, wenn du irgendwie flüchtest. Und wir kennen dann die Flucht eben als Nötigung zur Flucht. Also sprich, du hältst es an der Arbeitsstelle nicht mehr aus, dann kündigst du, du hältst es in der Familie nicht mehr aus, dann lässt du dich scheiden. Du hältst es in der Nachbarschaft nicht mehr aus, also auch den Konflikt nicht mehr aus, dann ziehst du woanders hin. Wir kennen eigentlich das Beenden oder die Flucht nur als Nötigung zur Flucht. Hauptsächlich. Wir haben wenig Vorkehrungen der Bereitschaft zur Flucht, sozusagen uns gegenseitig dabei zu helfen, bei der Flucht zu helfen. Das hat für manche Menschen tatsächlich sehr, sehr starke Auswirkungen. Ganz bekannt, was viele Sozialpädagogen kennen, ist, warum Frauen eigentlich, wenn sie von ihren Männern verprügelt werden, warum die wieder zurückkehren. Also sie gehen dann, sie kennen genau dieses Phänomen, Sozialpädagogen, sie kommen erstmal, zuerst werden sie verprügelt, sie mit verbeultem Gesicht tauchen und schlagen sie dann in dem nächsten Einschließungsmilieu auf, nämlich in Frauenhäusern. Dort werden sie dann erstmal gepflegt für 2, 3, 4, 5, 6 Wochen und dann dauert es nicht lange und sie sind wieder bei dem Alten zurück. Und im halben Jahr später stehen sie wieder vor der Tür. Sozialpädagogen kennen genau dieses Phänomen. Warum ist das eigentlich so? Warum funktioniert hier die Flucht nicht? Und wenn sie eben passiert, dann eben ist es meistens mit sehr vielen Widrigkeiten verbunden, weshalb auch da wiederum die nächsten Einschließungsmilieus organisiert werden müssen, um das dann wiederum zu ermöglichen. Also beispielsweise Arbeitslosigkeit, nicht wahr? Irgendwann hältst du seinen Betrieb nicht mehr aus, du wirst Opfer von Mobbing, das passiert. Aber dann brauchst du wieder Hilfe, weil du sonst mit dem Leben nicht mehr zurechtkommst. Also Einschließungsmilieus stellen sozusagen die Flucht eigentlich unter Nötigungsbedingungen. Das macht uns auf andere Weise dann eben wiederum sehr tolerant. Tolerant heißt, dass wir eben die Bereitschaft haben, sehr viel auszuhalten. Oder eben andere Einschließungsmilieus aufzusuchen. Deshalb nenne ich unsere Lebensweise eine Lebensweise von Einschließungsnomaden. Man kann natürlich immer fragen, ob das eine gute Wortwahl ist. Ich neige aus sehr idiosynkratischen Gründen dazu, immer solche Begriffe zu bevorzugen, die so selbst widersprüchlich sind. Eine Sesshaftigkeit und ein Nomadentum schließt sich gegenseitig aus und wir sind aus diesem Grunde beides. Wir sind sesshafte Nomaden oder so etwas. Und ich wollte in der letzten und vorletzten Folge kurz darüber sprechen, dass eben massenmediale Prominenz eben damit nicht so gut zu vereinbaren ist. Und ich vermute nun, dass genau diese Einschließungsmilieus praktisch prekär ausdifferenzieren und irgendwann auch bald nicht mehr haltbar sind. Das Wichtigste ist Familie. Was wir vor ein paar Jahren erlebt haben, ist die Ehe für alle. Seitdem wissen wir, jetzt ist es bald soweit, endlich darf zugegeben werden, juristisch, was in der Gesellschaft schon, ich weiß jetzt nicht, seit 100 Jahren diskutiert wird. Warum kann es zugegeben werden? Naja, eben immer noch, dass Homosexuelle heiraten können. Warum? Naja, weil sie eben nur zu zweit sind. Ne? Das geht dann noch zu zweit. Aber, und das ist jetzt genau der nächste Schritt, wenn zu zweit, warum nicht auch zu dritt oder zu viert? Wenn die Ehe für alle, warum nicht auch die Ehe mit alle? Und das ist jetzt so eine Frage der nächsten 100 Jahre, dass wir in den nächsten 100 Jahren kommen, dass auch die Ehe mit allen, also auch zu dritt, zu viert, zu fünft oder zu sechs, denn es geht kein Staat etwas an, was die Menschen miteinander reden, ob sie sich anfassen und wie sie sich anfassen, solange sie keine Gesetze brechen. Das hat übrigens Sinn, praktisch Sinn, denn der Sinn ist ja, warum habe ich geheiratet damals? Der praktische Grund war tatsächlich, es ist die Wahl eines nächsten Angehörigen. Das hat tatsächlich, wenn man auf einmal krank wird, hat das eine ganz wichtige Bedeutung, nämlich, dass die Ehefrau tatsächlich gegenüber anderen, beispielsweise Ärzten, Rechtsanwälten oder sonst Rechte hat, Auskunftsrechte. Das spielt eine ganz wichtige Rolle. Und das Schöne an dieser Sache ist ja, man kann sich scheiden lassen. Ne? Das ist ja das, was wir von der Familie nicht so kennen. Wir Was wir nicht kennen, ist die Institution, sich seinem Vater oder seiner Mutter scheiden zu lassen, obwohl das dringend gebraucht wird. Oder sich von seinen Geschwistern scheiden zu lassen. Das kennen wir nicht. Und das ginge natürlich, indem man nicht eine Ehe zu zweit gründet, sondern eben eine Lebensgemeinschaft mit 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leuten, je nachdem. Und dass man dann eben, Familien, so eine Art Familie eben nicht auf Geburt gründet, sondern auf Absprache. Und dafür brauchen wir keinen Staat, sondern da reicht ein Notar völlig aus. Es geht damit um Zeugenschaft. Ne? Das ist ja der Sinn, um eine gesicherte Zeugenschaft. Und wie die Leute dann ihr Verhältnis miteinander einrichten, das können sie machen, wie sie wollen. Das geht einen Staat nichts an. Dauert noch 100 Jahre, dann ist es soweit. Die Cyborgs der Zukunft werden dann in Familien leben, die mit so etwas wie Familie durch Geburt wenig anfangen können. Nicht, dass es das nicht mehr geben wird, das wird es auch noch 100 Jahren geben, aber eben nicht nur. Sondern, warum soll nicht auch zu dritt oder zu viert die Menschen, ob sie nun Vater oder Mutter oder Geschwister sind oder Cousins oder Cousinen oder Nachbarn oder sonst wer, warum nicht? Man geht eben einer Verbindlichkeit auf Absprache ein, statt das zu etwas Archaisches wie Geburt zu machen. Der Zufall der Geburt ist da nicht sehr überzeugend. Einschließungsnomaden. Das vergesellschaftet, unser Leben als Einschließungsnomaden ist die Form der Vergesellschaftung. Und da spielt natürlich dann Erwerbsarbeit eine ganz große Rolle. Und auch das ist langsam so ein Punkt, wo man sich ja fragt, soll das so bleiben? Ja? Soll das so bleiben? Mit dieser Erwerbsarbeit. Die gegenwärtige Antwort lautet ja, das muss so bleiben. Wir wollen alle die Welt retten, ja. Wir wollen alle CO2-Ausstoß vermindern, ja. Wir wollen alle Elektroautos fahren, ja. Wir wollen uns alle ganz brav verhalten, ja. Aber Erwerbsarbeit muss sein. Ne? Erwerbsarbeit muss sein. Ja, also darüber will ich dann das nächste Mal sprechen und die Frage natürlich besprechen, was hat das eigentlich mit dem zu tun, was ich unter einer Befruchtungsökonomie verstehe. Das habe ich heute mal beiseite gelassen, aber ich hatte ja versprochen, dass ich sozusagen eine ganz lange Anleitung formuliere, um verstehbar zu machen, dass wir längst nicht mehr in Zeiten leben, wo es so einfach ist, sich verständlich zu machen. Das ist alles sehr voraussetzungsreich. Und dann muss man eben auch mal die Möglichkeit haben, weit und lange auszuholen, was wir ja können, weil wir haben seitdem wir Internet haben, haben wir ja Zeit. Wir können ja einschalten, ausschalten, mal eine Woche warten, weiterhören, zurückspulen oder so etwas. Gut, also für heute will ich erstmal das beenden. Einschließungsnomaden, wir leben als Einschließungsnomaden. Und es ist vielleicht zu vermuten, dass dieses Leben als Einschließungsnomaden so nicht bleiben wird. Für heute erstmal alles Gute, bis nächste Woche.